Herzlich willkommen zu Race Talk, deinem Podcast rund um Simracing und Motorsport.
So, willkommen zum zweiten Mal.
Man könnte meinen, wir haben ein Déjà-vu.
Ja, es ist Zeit. Die Technik, Windows 10.
Ein bisschen ärgerlich.
Zehnmal schlimmer geworden. Ja.
Race Talk Folge Nummer 17. Die zweite, kann man sagen.
Die gucken wir eher da rein oder uns an.
Nein,
ich weiß nicht.
Wir müssen uns ja unterhalten im Podcast.
Ja, okay,
ne? Deshalb gucken wir da
dann
uns an.
Die ganze
an.
Zeit die Leute auf der Schokoladenseite, wo man sich das gebrochene Nase habe. Richtig gut. Das ist kein Problem.
Gebrochene Nase, wo hast du die denn geholt?
Das hört sich so rundlich. Ich habe mit meinem Hund gespielt.
Mit deinem Hund?
Ja, und der hat dann mir den Kopfball gegeben.
Kann passieren, ja. Dani Giusa bei mir zu Gast.
Zum zweiten Mal.
Ja, die Aufnahme, wir haben es eben gesagt, hat nicht ganz funktioniert.
Ja, passiert halt.
Ist so, Technik, Windows, danke Windows.
Ja, dafür haben wir jetzt ein iPhone, das nimmt das auf jeden Fall besser auf.
Ja, genau. Hoffen wir, dass das funktioniert. Wir haben ein paar Hintergrundgeräusche, denn wir sind im Race Room Café. Die haben uns gesagt, wir dürfen hier den Podcast aufnehmen.
Ja. Kann ich mir auf jeden Fall gleich die Nordschleife noch ein... Diese
Streckenabschnitte. Ja, warst du schon drüben bei Nissan? Die haben die unter einer Glasfläche.
Als damals der GT Academy war, hatten die das Ding ganz neu. Und dann waren sie so, oh, guck mal hier. Und so. Ja, okay, gut. Ja, aber ich werde morgen noch selbst fahren, wahrscheinlich noch. Meine allererste Nordschleifenrunde machen.
Real oder virtuell?
Ja, real.
Geil.
Ja.
Mit deinem privaten?
Nee, ich habe einen Mietwagen und...
den kann man schrotten.
Ist voll versichert, geil. Ist leicht eingeplankt, kann nicht mehr lenken, aber ist gut. Ein paar Bekannte von mir hier sind so in dem ganzen Track Day und Rent for Cars Meeting Zeug drin so. Und die meinten, ja komm, mach mal morgen und so. Und ich war so. Und das Blöde ist ja, dass ich meinen Helm mitgebracht habe. Kann ich nicht mehr so argumentieren, dass ich nicht fahren soll. Also von daher.
Schade.
Ja, entweder Golf. GTI TCR
geil.
Oder E90.
Welchen lieber?
Ja, Hecktriebler halt.
Bitte?
Hecktriebler.
Man muss sagen, ich verstehe dich hier. Es ist laut, es ist wirklich laut.
Es ist betriebig hier.
Ja.
Genau. Wir haben hier zwei Solatoren, da hinten nochmal 20. Voll krass eigentlich.
Aber es ist Motorsport, oder?
Ja, es ist Motorsport. Ja, also könnten wir uns auch was Schlimmeres anhören.
Ja. Jetzt habe ich diese schöne Anmoderation verpasst, die ich das letzte Mal gemacht habe. Jetzt werden wir sogar noch beleuchtet.
Ja, richtig.
Jetzt wie im Fernsehen.
Ja, wie im Fernsehen. Dann schwitzt man auch gleich nach 3 Minuten und das ist nicht gut.
Ich schwitze jetzt schon wieder. Das ist unglaublich.
Der ist auch ein bisschen warm hier. Also draußen auch.
Genau. Ja. Zu Gast, ich habe es eben schon gesagt, Dani Giusa. Ja, viel im Simracing erlebt, schon lange dabei gewesen. Abstinenz gehabt. Hat einer der besten Teams seiner Zeit.
Geleitet.
Jetzt hier, man sieht es. Also für die, die das Video sehen, also ich hoffe, es funktioniert, weil auch da probiere ich jetzt was Neues aus.
Ja, aber wenn wir kein Video haben, aber Sound, dann haben wir ja trotzdem gerettet. Also von daher ist es jetzt okay.
Genau. Ja. Unter anderem bei My Days Erlebniswerk drin, dann Instructor.
Ja, gestern war ich
ganz viel erlebt.
War ganz gut.
Pilzerberg, was hast du gemacht?
Ja, ich habe Instructor für die ganze Veranstaltung gemacht.
Okay.
Wir hatten so Supercars. Also GT3 RS, 488 GTB, 720 LT, 720 LT kommt bald von McLaren. Ja, die bin ich leider nicht gefahren. Da hat das ganz schön in den Fingern gebrannt. Das ist auch so ein geiles Auto einfach. Ja, und dann hat man noch so eine Gruppe aus England, voll die Petrolheads, alle voll geil drauf. Alle auf eigene Achse angereist mit ihren Autos. Slicks hinten drin, zwei hatten Wagenheber bei und die haben manche Supercars schon ordentlich geschoben.
Ja?
Ja, also das war echt krass.
Also hat es sich gelohnt gestern für dich?
Hat sich richtig gelohnt, ja. Aber Instruktor mache ich. Und eigentlich mein normaler Hauptjob, wenn ich mal nicht irgendwie am Simulator unterwegs bin, dann habe ich ein IT. Ja, also wieder PCs.
Ja. Die Verbindung zum Virtuellen in einer gewissen Weise.
Bricht halt einfach nicht ab, ja.
Genau, du bist eben hier ein bisschen rumgelaufen.
Ja.
Also und hast schon wieder schon Altbekannte getroffen.
Genau, du machst das Stop-and-Go wie im Stau eigentlich. Ja. Dann läufst du, hey, wie geht's dir? Und dann kommt der Nächste dazu und dann quatscht man sich fest, erst wie geht's dir? Und dann über das Business, über die Expo selbst, wie es so ist und so, was so passiert. Es ist halt irgendwie wie so ein großes Klassentreffen hier eigentlich.
Also, definitiv. Muss ich auch sagen, deshalb habe ich hier eben schon gesagt, ich habe mich so ein bisschen zurückgezogen, weil irgendwann brauchen wir auch kurz Ruhe.
Ja, genau. Und deswegen, das ist ja das Gute. Ich habe hier meine Simracer sozusagen, also die Simracing-Community. Und drüben fahren zwei Kollegen von mir. Der eine fährt auf dem Attempto Audi und der andere auf dem AK AMG GT.
Gerettet im letzten Moment.
Steht auch übrigens auf der Karte, aber ist egal. Und ja, dann immer so ein bisschen switchen und so, ist ganz cool. Und ja, morgen ganz Track Day.
Das wird bestimmt lustig. Toi, toi, toi. Ja. Lass das Auto ganz. Ja. Ja, du hast im Simracing relativ früh angefangen. Das hatten wir leider, nein, hatten wir zum Glück in dem Podcast, ja, der leider nicht, dank Windows hier nochmal, danke Windows.
Ja, danke.
Nicht funktioniert hat. Ja. Du hast schon relativ früh angefangen.
Genau.
Also in jungen Jahren.
Da war ich doch ganz schön grün in den Ohren. Also ich habe mit 6 angefangen Kart zu fahren, so Indoor-mäßig und sowas alles. Und mit 5, 6 wird man eingeschult. Dann habe ich meinen besten Freund kennengelernt und wir haben ungefähr noch 50 Meter auseinander gewohnt und der hatte einen 386er, 486er dann ungefähr und so. Und die eins der allerersten Trustmaster, so muss man ja sagen, Trustmaster gab es ja am längsten. So, aber ohne Force Feedback, einfach so ein Gummi, der zwei Lenkachsen verbindet. Und das war dann Force Feedback und dann haben wir dieses ganz uralte Indycar gespielt. Das ist, glaube ich, eins der allerersten Simulatoren, war. Ja, und das bleibt ja nicht dabei. Nee. Und dann gab es irgendwann GTR 1, GTR 2, Race,
ja.
Live for Speed.
Ja, Live for Speed.
Ja, ganz ehrlich.
Giga-Zeiten.
Giga-Zeiten, ey. Man muss, für mich fühlt sich das wie 20 Jahre an. Das kann, glaube ich, auch gut fast 20 Jahre, so 15 sein.
15, ja.
Wo Live for Speed im Fernsehen...
Was haben wir gesagt? 2003 bis... Ja. Nein, 2005? 2003, 5, 6, 7, 8, 9, sowas. 15, mit dem BMW, wo man den BMW gewinnen konnte.
Genau. Ja. Also schon mega lange her eigentlich im E-Sports-Bereich. Wobei, da gab es auch gar kein E-Sports. Also bei uns zumindest. Ja, da war das ja alles schon im Fernsehen und so. Und ESL... Pro Series gab es ja und die ESL Amateur Series, da bin ich auch mitgefahren eine Zeit lang mit Live for Speed und das war ja alles schon echt groß und irgendwann ist ja Live for Speed dann irgendwie so eingebrochen und da gab es erstmal.
Aber lag, glaube ich, meinen Infos nach so ein bisschen an der Community. Ich weiß nicht, wie du das mitbekommst.
Ja, die Community ist halt weggegangen von diesen ganzen organisierten Ligen und hat dann Master of Endurance, ist ja damals entstanden. MOE, genau. Es gab es ja auch bis vor 2 oder 3 Jahren iRacing. Und da sind die halt alle hingegangen, weil da irgendwie mehr Competition war, weil es nicht national war, sondern international. Ja, und am Ende sucht sich die Competition, die Teams suchen sich ja halt die Competition da, wo sie, sag ich mal, sich am besten darstellen können und gegen die Besten fahren können. Das ist halt nicht national meistens. Obwohl wir als Deutsche ziemlich stark sind im Simracing-Bereich.
Ja, sieht man jetzt auch bei den ganzen Events, sehr, sehr viele Deutsche dabei. Wobei, international das Ganze, na,
ja, also Coanda hat ja auf jeden Fall mega viele internationale Fahrer. War der früher deutlich deutschlastiger, aber jetzt ist ja ein komplett internationales Team.
Ja, wenn auch ein bisschen mehr finanzielle Mittel kommen, dann kannst du natürlich auch ganz anders haushalten, kannst du dann vielleicht den einen oder anderen tatsächlichen Fahrer mal marketingtechnisch holen.
Ja, und vor allem du kannst deine Fahrer dann auch hierher holen zur Expo. Eben. Weil so ein Flug ist, mein Flug ist ja jetzt heutzutage nicht mehr so teuer, aber hast du 4, 5 Fahrer, die einfliegen musst, oder Mitchell, der aus den USA kommt, dann hast du halt schon ordentlich Geld, was du da einfach nur verbrennst für die Flüge.
Ja, das ist eine Entwicklung in dem Ganzen,
ja, leider.
Die du ja aber auch mitgemacht hast.
Ja.
Zumindest eine Zeit lang in iRacing.
Genau. Also,
beziehungsweise vorher noch in anderen
Games. Ich bin ja LFS gefahren.
Genau.
Das bin ich ja dann für... Boah, keine Ahnung mehr. Ist auch egal. Genau, und irgendwann habe ich irgendwann aufgehört, weil ich keine Lust mehr hatte und das reale Racing von, also ich hatte mir noch irgendwann ein Car-Team mit meinem Vater zusammen und da fahren wir Langstreckenrennen. Also im Grunde kein Wunder, warum ich wieder in der Langstrecke gelandet bin bei iRacing. Das hat einfach für mich mehr Thrill und das Rennen finde ich viel kompetitiver durch die Taktik und so. Genau, da habe ich erstmal eine lange Pause gemacht und ja, irgendwann hat es gejuckt. Das ist halt immer so. Irgendwann denkst du so, ja, und eigentlich Winter kommt, was machst du? Ja, Counter-Strike spielen ist auch nur für 5 Minuten gut. Und ja, und dann habe ich Gran Turismo mir gekauft, eine Playstation gekauft, ordentlich Playstation gejunkt. nicht umsonst bin ich dann bei der GT Academy gelandet, aber da kommt man ja später mal drauf zu. Und ja, und nach der GT Academy war ich so, ja, irgendwie, nee, da hatte ich schon Kitzel, genau. Und dann habe ich gesagt, so, ja gut, dann musst du jetzt auch wieder mehr Simracing machen. Bin R-Faktor in der Virtual Racing also einen Virtual Racing Verein gefahren, also VR e.V., wurde gesagt. Und das ist ja sozusagen das ausschlaggebende, also der Pfad gewesen, wo sich meine ganze Sim-Racing-Karriere sozusagen eröffnet hat. Weil da sind wir in der GT3 Challenge gefahren. Mhm. 458 GT3 wollte ich unbedingt fahren. Und da gab es ein anderes Team, das auch das Auto gefahren ist. Und man hat sich dummerweise immer um die gleichen Plätze geschlagen. Ne? Und irgendwann denkt man sich so, ja toll, jetzt ist der wieder vor mir, jetzt ist der wieder vor mir, jetzt war ich mal schneller als die, ein bisschen mehr Setup gemacht. Und da trifft man sich mal abends so im Teamspeak, quatscht, fährt miteinander und irgendwann erschließt sich die Frage eigentlich so, sag mal, warum fahren wir die ganze Zeit zusammen, aber nicht im Team? Ja, und das Team damals hieß Core Farnbacher Racing. Und das war dieses Core Farnbacher, weil Core als Motorsport, unser Sim-Racing-Team. Und Farnbacher war unser realer Sponsor, also das Farnbacher Rennteam, was es ja heutzutage so eigentlich nicht mehr gibt. Ja, aber da war das damals von der Kooperation jetzt nicht so, wie es heutzutage wäre. Wie mit Sorg, Motorsport und so, die haben ja eine ganz andere tiefe Kooperation. Ja. Was auch total geil ist, weil es halt einfach zeigt, wie weit das gekommen ist.
Williams.
Ja, Williams, genau.
Also, wobei da ja nochmal was anderes dahinter
genau,
steckt.
Genau, da steckt ja noch die F1 hinter. Aber auch so, sag ich mal, bei uns auf dem nationalen Level und so. Aber zurückzukommen auf so eine kurze Geschichte. Genau, da sind wir R-Faktor gefahren und dann hat ja die VR diese McLaren Series gegründet für iRacing.
Weil es ja nur den McLaren gab.
Weil es in der GT3-Klasse nur den MP4C gab. Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Nee. Das ist so ein, also 40 Autos. Ein Hersteller, ein Auto, eine Klasse und los geht's. Aber war mega geil, ja, aber wir sind jetzt irgendwie im Mittelfeld rumgejuckelt. Wir hatten keine Ahnung von Setups und gar nichts. Und dann war halt der Krönke und alles sonst was. Chirac war damals auch, der, glaube ich, da hat 7000 i-Rating gehabt schon und nur das Gebaber und alles. Die waren ja alle so gut und so ungreifbar für uns. So, ne? Und da war das so, ja, so wollen wir auch mal sein oder wollen wir mal hinkommen. Ja, und dann hat irgendwann iRacing den Ruf rausgebracht.
Ja, den Porsche-Ersatz.
Ja, genau, den Porsche-Ersatz. Wobei, da wusste man das ja noch nicht, dass es dann wirklich mal irgendwann geben wird. Und da sind wir drauf eingestiegen. Saßen wir abends zu dritt zusammen und meinten so, wollen wir jetzt McLaren weiterfahren oder wollen wir jetzt mal nicht was Eigenes ausprobieren? Und da sind wir aber gesagt, ab morgen sind wir im Porsche-Team. Ja, und dann ging es los. Dann haben wir richtig viel Zeit reingesteckt, auch ganz, also professioneller dann auch deutlich, so mit Telemetrie sich reingearbeitet und so alles. Ja, zwei Jahre Fast Forward später, auf einmal waren wir qualifiziert für die Weltmeisterschaft.
Und das heißt in iRacing schon was?
Das ist alles in iRacing.
Ja.
Und also wir haben ja die WCS-Quali gefahren und Master of Endurance und irgendwie das ist alles so ein halbes Jahr gewesen und ich kann also so Revue passieren, das ist halt alles so, boah, 210 auf der Autobahn und los geht's auf einmal, bist du da und hey, du bist jetzt Pro-License-Fahrer auf einmal. Ja. Und das war so krass einfach die Zeit, wie viel gefahren sind und wie viel gelernt haben und ja, und dann gegen so riesen Top-Teams, auch Redline, Coanda und auf einmal mit denen zu fahren, auf dem gleichen Level zu sein, auch einfach mal die auszustechen, weil man taktisch besser war, ja, und dass wir dann für Aufwände betrieben haben, riesen Excel-Tabellen, um live zu berechnen, wie der Speed ist im Feld. Und heute ist das ja alles noch eine Schippe höher, ne? Das ist total krank. Ja, und dann waren wir halt in der WCS und irgendwann habe ich dann aufgehört wieder.
So ist das.
Ja, aber es war halt auch ein bisschen ausgebrannt und es nimmt halt super viel Zeit in Anspruch. Also ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, wir waren ja 6 Leute und 4 oder 5 sind ja immer gefahren. Und eigentlich hat jeder mindestens 10 Stunden die Woche reingeklotzt. Fahren, Setup, analysieren und ja, es ist halt einfach, du kommst von der Arbeit, setzt dich an den PC und fährst halt einfach. Und nicht einfach aus Spaß, sondern einfach wirklich arbeiten.
Ja.
Ja, da gibt es halt in der Stunde nichts anderes. Außer Alt-Tab, gucken, Telemetrie, oh Gott, ja, war besser, war schlechter, Setup, Klick, fahren, raus.
Nicht bei uns. Handy klingelt gerade. Ja, aber Telemetrie, da hattest du ja auch was, Entschuldigung, dass ich unterbreche, hattest du ja was Interessantes erzählt, wenn ich mich richtig erinnere, dass du da was entwickelt hattest damals.
Ja, genau. Also, ja, das ist ja, weil ich ja da meinen IT-Job hatte und so ein eigenes Projekt auch in der Zwischenzeit hatte, was ich da machen musste, da habe ich so so Einblicke gekriegt durch das Projekt, wo ich so dachte, das könnte man ja so nutzen. Und iRacing bietet ja sozusagen aus der Telemetrie einen Live-Channel, kannst ja alles rausziehen über bestimmte Programmierschnittstellen. Und zu der Zeit konnte ich halt Python. Ich hatte ja auch das erste Reifen-Plug-in in Assetto Corsa, hatte ich ja auch geschrieben.
Echt?
Ja, wo du Reifentemperaturen ausmessen konntest und so in der Alpha oder so.
Cool.
Ja, das haben sie ja dann selbst gemacht.
Ah.
Gab's meist nicht mehr.
Nee, Vorarbeit geleistet. Genau. Hätten sie doch abkaufen können.
Ja, nee, das ist ja Quatsch. Also, das ist ja deren Software gewesen und so. Ich habe einfach, weil ich halt connected war in den rechten Motorsport und gesehen habe, was Profiteams eigentlich brauchen, damit sie wirklich erfolgreich sind, habe ich mir gedacht, das brauchen wir auch. Und das war dann eine Live-Telemetrie, wo wir alle Daten von dem Fahrer auf einen Server geschickt bekommen und jeder reingucken kann, und also jeder von uns reingucken kann. Ich war schon so schlau, dass ein Passwort protected.
Ganz clever.
Und einfach sieht, ja, guck mal, der mit dem Durchschnittsverbrauch, schaffen wir den Stint noch in der Runde mehr oder weniger? Auch Abstand, wie sich der Abstand live entwickelt von vorne und nach hinten, was ja auch super viel hilfreich ist, weil wenn du weißt, du brauchst nicht pushen, fährst du einfach Lift und Coast die ganze Zeit. Und wenn es nach vorne sowieso nicht mehr geht, also weil der erste wissen, ja, dann fährst du einfach safe, ne?
Ja.
Spaß Benzin.
Solltest du.
Solltest, ja. Teammanager safe, Fahrer safe. Ja, das ist ein großer Unterschied. Der Fahrer fährt dann nur 109%.
Ja. Genau.
Genau. Und da hatten wir auf jeden Fall eigentlich das, was JRT heute alles kann, hatten wir schon früher schon sozusagen in der Hand. Das haben wir auch niemandem verraten. Das war so wirklich unser Geheimprojekt. Und ja, das hat schon was gebracht auf jeden Fall. Und es ist halt schön zu sehen, dass Sim Racing mittlerweile so nah ins reale Rennen gekommen ist. Auch so von den Tools, die man nutzt, von der Teamgröße allein. Ne? Also die fahren jetzt heute hier mit 3 Fahrern, aber am Ende sind da noch 4 weitere. Entschuldigung. 4 weitere. Der eine macht Teammanager, der andere guckt, was gerade abgeht im Rennen, wie wir halt die pushen müssen und so. Es ist halt, man sieht nur die beiden Fahrer, aber da steckt halt so viel mehr hinter. Und das zeigt ja halt die Komplexität auch als Teamsport von Sim Racing.
Ja, aber du sagst ja auch, im Motorsport ist ja selbst sehr, sehr komplex, gerade wenn du mit Kunden arbeitest, wo die dann gucken, wie viel Kilometer ist ein Reifen gefahren, wie muss ich die Abrechnung gestalten, wie muss ich Sprit abrechnen, da geht es ja auch um Geld.
Ja, ja, vollkommen. Ne?
Und ähnlich ist es ja auch hier, wie viele Runden bin ich gefahren, wie ist die Reifenabnutzung? Im Prinzip ist es ja sehr,
du schreibst
sehr
halt alles auf. Ne? Du hast irgendwann Exit-Tabellen, die sind halt kilometerlang, damit du, weil am Ende ist ja gerade, also ich kann nur von iRacing eigentlich sprechen, ist iRacing ja auch so komplex, dass Temperaturunterschiede so viel Zeit ausmachen, dass du immer die ganzen Daten einfach brauchst. Du brauchst die, damit du ablesen kannst, guck mal, auf dem und der Strecke, bei dem Wetter sind wir so und so gefahren. Damit du einfach diesen in der Competition diesen Vorteil hast, dass du aber weißt, ja okay, den Luftdruck brauchen wir jetzt.
Ja.
Und nicht erst nochmal Warm-up rausfährst, 5 Runden und guckst, ob es da passt. Weil dann weißt du nur, dass es für 5 Runden passt und nicht für den ganzen Stint zum Beispiel. Und ja, das sind halt so Datengrab halt.
Daten.
Ja, Daten, Daten, Daten.
Wie Motorsport, Analyse.
Ja, das war gestern genauso. Also man muss ja nicht denken, nur weil so Leute auf dem Trackday fahren, dass sie keinen Ansporn haben. Ne? Die waren dann auch so nach 5 Minuten so, ich habe den Trackwalk gemacht, Strecke gezeigt, waren die auch direkt, ja ey, und wie können wir Zeiten messen und so. Ich so, ja, fahrt doch erstmal den ersten Stint ganz normal, bevor ihr schnell fahren wollt so, und euer 400.000 Euro Auto wegwerft. Ja, und dann haben wir aber so gequatscht und dann waren die auch direkt, ja, setz dich mal mit rein und so, zeig uns mal, wie wir fahren. Und dann, das hört sich voll verrückt an, ne? Aber das bei so jemandem, der das noch nie gemacht hat, da sind halt 10 Sekunden in einer Runde irgendwie aufzuholen, nichts so. Ne?
Ja.
Und die denken sich, boah, bin ich auf einmal schnell. Weil sie einfach nur so das Handwerk in die Hand gelegt bekommen, was Simracer sich ganz natürlich durch den Simulator aneignen.
Thema GT Sport, du hast eine wunderbare Überleitung geschafft.
Als ob ich das schon wissen, was ich sagen sollte.
Nein, wir haben kein Skript, hier ist alles frei, tatsächlich.
Alles nur mein Handy.
Ja genau, und das Handy, ich muss drauf gucken, weil wenn das mit der Kamera klappt, die geht nach 28 Minuten aus.
Genau.
Muss ich gerade aufstehen, aber wir schneiden ja nicht, habe ich ja schon mal gesagt.
Ja. Einfach deswegen, wenn jetzt hier jemand kommt und reinspringt.
Ihr seid drin.
Surprise, surprise.
Ja.
GT Academy.
Ja. Da warst du dabei.
Da war ich dabei.
Sehr erfolgreich,
Man muss ja sagen, also erstmal bin ich ja so auf der letzten Rille reingerutscht. Weil
tatsächlich.
Es waren ja, also du musstest ja immer an der Playstation zu Hause sozusagen das Qualifying fahren.
Ja.
Und das Qualifying war ja der Nissan GT3 auf Spa. Vollkommen realistisch. das losging am schnellsten und die Handbremse gezogen hast.
Tatsächlich.
Wenn das Auto in der Realität auch eine Handbremse hätte, weil ich saß in dem Auto schon drin und so, deswegen.
Okay.
Und ja, bin ich als 14. rein.
Kurzer Einwurf. Es ist halt wichtig, dass man weiß, wie man in den Simulationen schnell ist.
Ja, richtig.
Die Kunst ist nämlich nicht so zu fahren wie in der Realität, sondern die Begebenheiten so auszunutzen, wie in der Realität auch.
Ja.
Alles so ausnutzen, dass du eben am schnellsten bist.
Genau. Und ja, aber du hast halt 2 Wochen Zeit für die Competition. Rat mal, wann ich drauf kam, dass ich mal die Handbremse in T1 ausprobiere.
Wahrscheinlich 2 Stunden vor Ende.
Ja, so in etwa, weil ich so abgerutscht bin auf dem Lenkrad und slide so voll rein und merke so, boah, war voll gut. Oh, Delta gut. Okay, nächste Runde auch nochmal. Und dann versuchst du es 10 Runden lang, das halt irgendwie so zu perfektionieren, dass es so drin und fährst auch einfach schneller.
Ja.
Und dann bin ich halt wirklich kurz vor Schluss in die Top 15 gekommen als 14. Das ist ja mega krank, also da waren ja die Zeiten so eng. Bei 60.000 Bewerbern kann sich, klar, ist 95% fährt halt eine Minute langsamer gefühlt oder 10 Sekunden, weil sie mit Pad fahren und so. Aber die restlichen 10% sind halt so in 2 Sekunden. Ja, und das ist schon echt krass. Und da habe ich mich glücklicherweise qualifiziert und wurde dann hier zum Nürburgring eingeladen. Deswegen kenne ich ja die Lounge da hinten sehr gut. Und da haben wir dann, sind wir Gran Turismo gefahren und so richtig knallharte Media-Interviews. Also so, erst so, ja, fahr mal ein bisschen und dann geht mal in den Raum. Dann bin ich so in den Raum rein, setz mich so hin, ja, so 7 Leute, Englisch-Interview, viel Spaß. Hallo Henning.
Ja, das ist live.
Ja,
das ist alles. Wir nehmen auch gerade live auf und es kommt alles mit rein.
Das ist der gute Henning.
Ja. Er ist auch einer, der sehr, sehr viel für Simracing gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall. Gerade auch für die privaten Simulatoren. Ja,
einer der ersten oder sogar der erste mit Motion-Simulatoren.
Ja.
Ne?
Ja.
Mit, damals so mit Scheibenwischer oder.
Ja, das ist so geil.
Da muss man überlegen, wir haben vor, wann war das noch gar nicht so lange her? 2012, 2013 ja. Waren die Motion-Simulatoren teils noch mit Scheibenwischer-Motoren.
Ja, und jetzt kannst du so einen High-End-Freak-Simulator kaufen, ey. Der sich in 1000 Bewegungen bewegt und ist einfach so verrückt.
Verrückte Entwicklung. Genau, GT Sport, da waren wir gerade.
Genau, und dann war ich, genau, waren wir hier, haben dann so richtig verrückte Interviews gemacht. So, also so, die wollten halt sehen, ob du auf Druck sozusagen funktionierst. Dann auch so Media-Interviews. Also man muss ja sagen, die Fernsehcrew war ja von RTL, weil das bei auf RTL ausgestrahlt wurde alles. Und die haben dann auch so richtig krasse Fragen gestellt, so wie, ja, wie findest du es denn, wenn einer schneller ist als du? Und dann haben die so einfach so Sätze reingeworfen, ne, dass du die so aufnimmst, weil die das so sagen. So, findest du ja bestimmt scheiße, meinten die so. Aber ich guck dir so an, sag immer gar nichts. Naja, gibt halt auch schnellere, aber dann weiß ich, dass ich auch noch schneller kann. Und das fanden die überhaupt nicht lustig, weil die wollen halt so Emotions haben. So. Also die, wollen,
yeah.
Die haben halt wirklich aktiv gesucht, so Leute zu finden, die so...
Die du schnell vermarkten kannst.
Ja, oder ja. Die halt kontrovers sind, ne, damit man da auch so Sachen aufziehen kann. Wir hatten ja da 2, 3 Leute, die halt auch kontroverser waren. Fand ich ganz gut, weil ich konnte mich dann immer zurücklehnen und so. Ja, und du hast aber ganz schnell gemerkt, wo der Wind herweht. Weil dann sind wir ja ganz schnell in die Hände von der echten GT Academy gekommen, weil hier war ja nur so eine Ausscheidung. Und dann von 20, von 40 auf 20, von 20 auf 10 oder 12. Und das war das letzte von 20 auf 12, war ja so richtig mit Steine im Rucksack tragen und Team-Event durch den Wald. Und dann wieder hoch hinten bei der Dekra-Teststrecke.
Okay.
Über die Leitplanke klettern am Seil und dann ins Auto fahren und sowas. Also richtig krass.
Wie war die Erfahrung für dich?
Ja, also man hat halt auch, also ich hatte ein Team mit 2 Leuten, die fitnessmäßig nicht so gut drauf waren wie ich. Ja, da hatte ich halt 2 Rucksäcke im Wald. Aber ich meine, ne?
Aber das macht's ja wieder dann aus, ne, Team?
Ja, und das ist es ja auch. Also, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass denen scheißegal war, wie schnell du fährst. Die wollten halt sehen, was passiert, wenn du halt in eine Situation kommst, wo andere vielleicht nicht so performen wie du. Und es gab halt auch Leute, die einfach vorgerannt sind. Ja, die haben es halt aber auch nicht in die Top 10 geschafft. So. Weil Motorsport, auch wenn du der Fahrer bist, bist du nur der, der das ausführt, was 1000 Leute erarbeitet haben. Und das ist halt viel wichtiger. Und dann waren wir, genau, dann hatten wir hier... Genau, da haben sie noch was richtig Fieses gemacht. Da haben sie nämlich gesagt, ja, heute, Donnerstag ist Schluss, Samstag im Starting Grid geben wir Entscheidung. Und sie haben ja gesagt, dass das nur 2 Tage Veranstaltung unter der Woche ist. Und so haben sie dann halt auch gesehen, wem es wichtig war, der sich dann freigenommen hat, um dann hier zu bleiben. Und dann haben sie Samstag wirklich ins Starting Grid gesagt, du kommst mit. Und ich war zum Glück noch bei.
Ja.
Und dann sind wir nach Silverstone, drei Wochen
2014
war das. 14. Genau.
Die zweite oder dritte Staffel?
Die dritte Staffel war das.
Okay, vor dir war dann der Florian Strauß.
Genau, noch. Und davor war so Peter irgendwas. Der hat, der hat sich einen Blanc Paul gefangen. Also da muss irgendwas gewesen sein. Ja, und dann sind wir nach Silverstone und Silverstone kurz, knackig zusammen. Ich glaube, die beste Lebenserfahrung, die ich jemals hatte, hat mich menschlich halt mega weitergebracht. Also auch dieses Scheitern halt einfach.
Zweiter Platz, muss man sagen. Scheitern.
Ja, ja, aber am Ende merkst du ja erst, also für dich in dem Moment ist es halt Scheitern. Ja, ich war auch wirklich angefressen, dass ich Marc nicht geschafft habe zu knacken. Wiederum waren die Coaches so, ja, aber guck mal, ihr habt das beste GT Academy Rennen jemals, auch international abgeliefert. Weil es war einfach so, 10 Runden lang Tür an Tür fahren und auch auf Respekt und ja, aber es bringt dir in dem Augenblick nichts. Es ist voll geil, wenn dir so Profi-Rennfahrer, weil so war es ja dann, dass sich wirklich Profi-Rennfahrer dort als Coaches beworben haben, wenn die dir das sagen. Und das ist ja im Nachhinein, wenn du drüber nachdenkst, dann kriegst du das wieder mit so, ne? Aber in dem Augenblick ist ja halt die Frustration natürlich hoch.
Klar.
Aber ich habe Marc auch sehr respektiert als Teilnehmer und auch als Mensch. Ich habe gestern haben wir uns ja hier auch wieder getroffen, der fährt dafür Williams. Dann sind wir schlafen im gleichen Hotel. Da habe ich runtergefahren ins Hotel, bin auch rüber ins Lindner zu den anderen Teams und so. Und sowas bleibt auch, also dieser Klar. Respekt und so. Und ja, und im Nachhinein war das so mit, glaube ich, die geilste Erfahrung in meinem Leben, weil aus dieser Niederlage habe ich halt so viel Kraft am Ende gezogen. Das hat halt meine Karriere sozusagen im Instruktor-Business oder auf den Rennstrecken halt so beflügelt, weil Leute gesehen haben, ich kann Auto fahren, man kann mir ein Auto anvertrauen, ich kann auch erklären, wie sowas funktioniert. Und die kamen auf mich zu und haben gesagt, ja, willst du Rennen fahren? Und ich so, nee. Ich habe einfach nicht die 1,5 Million und dann in 2 Jahren im GT3 zu sitzen. Und dann brauchst du ja nicht nur die 1,5 Million, sondern brauchst jedes Wochenende 220.000 Euro, um sozusagen die Versicherung, die SB mitzubringen. Und der SB übrigens setzt sich nur bis 200.000 Euro zusammen. Also alles darüber, wenn du das Ding richtig wegwirfst, kannst du trotzdem nochmal 200.000 über den Tisch reichen. Also das ist halt, das hört sich alles so voll schön an und dieser Traum ist riesig, aber man muss auf dem Boden bleiben. Und man ist
ich mach gerade mal den Restart der Kamera, erzähl ruhig weiter.
Ja,
oh, ich bleib hängen.
Jetzt bin ich alleine hier und herzlich willkommen in der Danny Juicer Show. ja, ich warte, aber ich finde das sonst so unglücklich. Auch wenn die Zuschauer sich jetzt denken, er guckt die ganze Zeit creepy in die Kamera.
So, jetzt läuft's wieder, ja.
Gut. Genau, und das hat halt meine Karriere so als Instruktor dann sozusagen befördert oder beflügelt. Und ich habe mich dann auch sehr, sehr wohl in dieser Schiene gefühlt oder fühle mich doch immer da sehr wohl, weil es hört ja nicht auf und man entwickelt sich ja immer weiter. Und da habe ich meine ersten Jobs gehabt, so für kleinere Firmen. Also man muss jetzt, Honda war eine kleinere Firma, weil die haben halt keine Programme so.
Ja.
Die haben beim Honda Civic so ein ganz kleines Kundenprogramm gemacht. Jeder, der sich einen Honda Civic GT gekauft hat, das war so ein bisschen höhere Linie nochmal, wurde eingeladen und so Händlerschulung und sowas habe ich gemacht, bis dann halt Leute auf mich zukamen, so ja, es läuft bei dir, kannst du alles gut. Und ja, und dann bin ich sozusagen in die Schiene gegangen, auf die Rennstrecke zu gehen und so. Mein erstes großes Projekt war dann mit Alfa Romeo, wo sie die Giulia QV sozusagen in Deutschland vorgestellt haben. Das ist ein mega geiles Auto, auch immer. Ja, und das hat sich dann so weitergegeben und in der Zeit habe ich gar kein Simracing gemacht. Aber das Netzwerk.
Hast du es vermisst?
Ja, teilweise schon. Ich muss sagen, wenn ich so sage, ich mache was nicht mehr, dann mache ich auch so einen richtig harten Cut und versuche das gar nicht mehr so auch zu sehen.
So krass tatsächlich.
Ja, weil es ist halt einfach. Simracing ist trotzdem Motorsport. Also das kannst du nicht argumentieren, dass es nicht dazugehört, weil es ist das Gleiche. Nur das Einzige, was dir fehlt, und das ist einfach so, sind die G-Kräfte. Und ich würde jetzt nicht Angst sagen, aber der Respekt mit einem echten Rennauto um 2 Hockenheim nach der Parabolika direkt in den Rechtsturn in die Mercedes Arena rein. Wenn du den mit 220 fährst zum ersten Mal, dann geht halt ordentlich der Stift. Im Simulator ist das halt scheißegal.
Ja.
Weil dann geht's halt nicht und dann geht's halt nicht. Oder es geht und es escape geht, nächste Runde nochmal.
Ja.
Ja, und irgendwann, dann als mein ehemaliges Team, ja dann mit Alexander Voss und Nils Koch und so, dann bei Williams war und die in der WCS auch vorne waren und so, und das war dann, dass dann dachte ich mir, ey, guckst du mal in Rennland, ne? Und, ja,
ne, ein bisschen frustrierend.
Dann kribbelt's halt und dann denkst du so, ja, du bist ja auch auf dem Level gefahren, ne? Und dann setzt du dich mal wieder, da muss ich auch zugeben, so ganz, habe ich doch bisher noch keinem gesagt, da habe ich mir auch ein Wheel gekauft wieder und so und bin zu Hause gefahren, aber auf so einem Rutsch, also auf einem Stuhl mit Rollen und,
oh,
und war direkt so, ja, jetzt müsstest du dir wieder ein Rig bauen und ah und nee.
Ja, du hattest ja ein richtig großes, ne?
Ja, ich hatte ein komplettes, also komplettes Alu-Profil-Rig mit drei Bildschirmen. Ich hatte nur damals noch eine V2, das USB war mir noch ein bisschen zu baukastenmäßig.
Das war ist ja, ja auch das Thema, das ist noch gar nicht so lange.
USB ist 3 Jahre alt oder so. Eben. Also wenn man das jetzt so sieht und wo das, und das zeigt es ja auch, wo es gerade hingeht. Ne? Vor 3 Jahren haben sich da, entschuldige den Ausdruck, aber ich möchte einfach nur übertreiben, 3 Freaks so zusammengesetzt und haben sich gesagt, ey, es muss was mehr geben, es muss was Besseres geben, es muss was geben, was noch geiler ist. Und bestellen sich aus China Elektromotoren und bauen, also das muss man einfach auch diesen Respekt da mal zollen. Wir ingenieren selbst was aus nichts heraus und bauen Lenkräder und Wheelbases, die heutzutage einfach von allen Profis genutzt werden. Ja,
ja.
Also klar, die wurden dann kommerziell gemacht und so, aber das nutzen heutzutage alle. Und das ist halt echt krass, was so eigentlich gerade so passiert im Simracing. Und das war ja auch der Punkt, wo ich eigentlich wieder hingekommen bin. Weil durch mein ganzes Motorsport-Netzwerk, die wussten alle, dass ich Simracing gemacht habe. Und zwar immer, wenn wir...
Warst du eigentlich immer der GT Sport oder die Akademie gemacht hat? Oder war das gar nicht mehr dann so? Das ist der mal bei der GT Akademie war? Oder war das dann komplett so...
Ach so, also so meinst du...
Genau.
Ja, der ist der? Ja, genau. Ja, voll auf. Also,
okay.
Und dann war immer... Also man muss sich das halt vorstellen. So, also alle Chefinstruktoren bei irgendeinem Hersteller sind halt alle alt. Ja, nichts gegen euch, aber ihr seid wirklich meistens halt. Ja, und die haben Motorsport noch so Cup-mäßig gelernt und dann von einem Corsa,
genau,
und dann ein höheres Auto. Und die haben, mein Respekt, richtig Rennfahren gelernt. So Heel and Toe und alles. Die können halt richtig Auto fahren. Und ich bin heutzutage noch immer so, ganz ehrlich, ich finde 2 Pedale einfach trotzdem befremdlich. Ich fühle mich wohler, wenn ich 3 Pedale habe und Heel and Toe machen kann, weil es halt für mich anstrengender ist und mehr, ne, ich muss mehr leisten. Das macht mir Spaß. Und die sehen Simracing so, ja, ist ja nichts Echtes. Und mein Vater ist der Chef von den ganzen Teilen da. Von den Leuten, die sagen, Simracing ist nichts Echtes. Ne? Ich meine, ich hatte mal so eine Erfahrung, mein erstes WCS-Rennen und ich war Start. Aber ganz Monster, ganz geiler Stint, total. Ich war mega aufgeregt, aber voll relaxed, wusste nicht, was ich machen muss und so.
Ja.
Und das ist mit dem Angelo Michel gefahren. Und Alex und Nils so, ja, macht euch keinen Stress, wenn das ein Streicher wird und so, ist ja nicht schön. Wir haben das Rennen halt gewonnen einfach, so, weil wir einfach so easy mit dem Tank gefahren sind die ganze Zeit und so mitgeschwommen sind und hat die meisten Punkte von dem Wochenende reingeholt. Und wir so, ja, ja, wir haben voll easy gemacht. Ne? War ich voll stolz, so, nächsten Tag mein Vater gesehen, ich so, Telefon, Video, guck mal hier und so. Er so, ja, ist ja nichts Echtes. Ich hab Handy genommen und weggeworfen. Ja, und das ist mir sehr lange hinterher, so hinterher gesagt worden und die hat ja keine. Aber wenn dann mal die anderen Instruktoren sehen, dass du dich in so ein Auto reinsetzt und es dann mal richtig fliegen lässt und dann so, ah, okay.
Der kann das.
Der kann anscheinend auch Auto fahren. Und dann geht das auch ganz schnell weg. Und heutzutage bin ich eher, wenn wir auf Track Days sind, kommen die zu mir und sagen dann, ja, du kennst dich doch voll aus. Was kann ich denn machen, um halt selbst besser zu werden? Also ich bin halt eher sozusagen die Kompetenz fürs Driver Development off-track. Und das ist halt auch durch das Meiles Erlebniswerk, ist das sozusagen, da gibt es ja, es gibt keine Zertifikate oder sowas. Aber wir machen es dort als Erlebnis für Gäste, die ganz unbedarft sind.
Mega geile Simulatoren, by the way.
Ja, also in einem echten Audi R8 zu fahren, der Audi R8 GT3
ja,
und
mega
Porsche
geil.
911, das hat man halt nicht. Ne? Also da musst du sehr viel Geld in die Hand nehmen, um dann ins Werk selbst zu gehen, wenn sie sich reinlassen. Und dann mit Motion und so, das ist halt ein mega geiles Erlebnis. Aber es vor allen Dingen, und das ist ohne Witz, als Trainingsplattform für Profi-Rennfahrer mega geil. Weil wir setzen die komplett mit Rennanzug und alles rein. Die Anlage ist im Auto verbaut, wir drehen voll auf. Die haben den echten Sound, also so nah wie möglich halt. Und die vergessen, dass die in einem Auto sitzen.
Kann ich bestätigen. Ging mir auch so. In dem Audi, das war, habe ich ja erzählt, das war verrückt. Ne, du hast diese Frontlippe da vorne, wo du dann halt echt nach einer, zwei Runden denkst, du bist in diesem Auto drin und fährst einfach nur noch.
Ja,
mega.
Und dann machen wir halt den Break, ne? Die fahren ihren Stint, gehen raus, machen Motec auf und analysieren hier, da. Und da komme ich halt wieder ins Spiel, weil ich halt beide Welten so verbinden kann, bin ich halt auch der, der die Pace setzt. Weil die sich sagen so, ja, aber wir brauchen ja jemanden, wo wir es sehen können. Und ich weiß aber auch, wie du auf den Strecken mit einem echten Auto fährst. Weil das ist beim Sim-Racing halt, du fährst manchmal Linien, die gehen im echten Rennauto nicht.
Fahren
so.
Kannst, solltest,
ja,
darfst.
Weil du einfach so viel trainieren kannst, dass du die Erfahrung hast, wie du es ganz eins zu eins ganz genau so fährst.
Ja.
Und im echten Rennauto machst du es halt einfach nicht, weil es, wenn es von 99 Mal einmal nicht funktioniert, das Rennen vorbei ist halt so, ne?
Oder die Karriere oder...
Ja, und das muss man wirklich sagen, es geht, glaube ich, schneller, als man gucken kann. Gerade bei so einem Auto, was eine halbe Million kostet. Wenn du von zwei wegwirfst, dann sagt sich Mercedes auch so, ja, du, fahr doch mal vielleicht wie ein Opel oder so. ja, und das ist jetzt so, also ich bin auch glücklich, dass es so ein bisschen transformiert hat, weil es zeigt einfach, dass die Rennteams und die Rennfahrer das wirklich deutlich ernster nehmen. Und ich war vorhin bei Atemto und Kevin van der Linde kam rein, ist das bei dem so ein Hospitali, hat sich so zu uns hingesetzt. Da haben wir auch so ein bisschen gequatscht und so über seinen Simulator. Und der, da merkst du halt direkt, also weil er halt auch jünger ist, da gibt es nicht so, ja das ist halt nicht echt. Sondern der sieht das selbst als Trainingstool und natürlich auch Spaß, weil er Rennen fahren kann gegen die anderen. Und das ist halt schön, dass das so die Akzeptanz gewachsen ist einfach gegenüber. Und das hat uns jetzt auch geholfen, sag ich mal, Budget oder Programm aufzusetzen, wo wir jetzt sozusagen die GT Academy ein bisschen nachmachen mit unserer Sim Racing Competition, die wir aber leider nur lokal machen können.
Berlin,
Brandenburg. Weil wir auch den Ansporn haben, dass die Leute zu uns kommen und dann als Team trainieren.
Okay.
Bei uns vor Ort. Und wir haben ja jetzt auch drei Simulatoren gekauft, drei Motion-Simulatoren, die auch von jemandem hier auf dem Stand sind, die mit R-Factor 2 zusammen auf dem Stand sind. Nicht, dass ich jetzt gerade Werbung machen würde.
Ja, ich bin nicht gebunden. Ich glaube, das darf man in meinem Format.
Ja, also man kennt sie.
Ja, ist in Ordnung.
Die stellen auch die ADAC-Simulatoren jetzt in Berlin dann für die ADAC Digital Cup. Und wir kriegen drei Simulatoren von denen. Auch guten Support auf jeden Fall. Deswegen bin ich heute Abend auch nochmal eingeladen, bei denen zu fahren, damit wir so ein bisschen drüber sprechen können. Ich bin auch mega gespannt. Die haben von Sim Lab, glaube ich, so ganz neue Pedale mit Hydraulik und so.
Okay.
Soll ganz gut sein. Ich bin sehr gespannt. Ja, und da haben wir jetzt dieses Programm, weil hinter Maille steht ja eine deutlich größere Firma noch, ProSieben. Und die haben Joint Venture jetzt mit eSport.com gemacht und wollen halt eSport in Deutschland halt noch weiter pushen. Weil wir sind ja schon gut dabei, aber in anderen Bereichen wie Simracing sind wir noch ein bisschen so Nische, muss man einfach sagen. Auch wenn die Preisgelder jetzt in die 100.000 gehen, aber nicht für einen. Ne? Da will man ja hin eigentlich. Also als Fahrer auf jeden Fall.
Auch ein ganz gewaltiger Unterschied. In dem einen muss man zahlen, bei dem anderen wird man bezahlen. Ne?
Ja, und das ist halt, da kann ich mich gleich nochmal drauf zurück. Und das ist halt so. Gerade so, alle wollen rein und dadurch, dass alle rein wollen, gewinnen die Sim-Racing-Teams davon, weil das Know-how haben die und Firmen kommen an und sagen, helft uns. Und das ist halt das Beste, was passieren kann, weil es sozusagen einen Wissenstransfer in beide Richtungen gibt und man profitiert halt davon. Die Firmen bringen das Investment, die bringen das Marketing und die Teams bringen das Know-how.
Findest du es wichtig, dass man sagt, ich nehme einen... Also wenn ich als Unternehmen da reingehe, also bin ich ja zum Beispiel ein Verfechter davon, wenn du das anders siehst, sag das bitte.
Ja.
Aber wenn ich jetzt als Unternehmen in Simracing einsteigen will, egal wie, sollte man, egal ob man Erfahrung im E-Sports hat, trotzdem jemand aus der Szene hinzuziehen?
Ja, auf jeden Fall.
Weil es ist halt einfach was anderes.
Also,
du kannst auch nicht aus dem Motorsport einfach einsteigen.
Genau, das ist genau das Ding, weil diese Diskussion hatte ich letztes Jahr hier. Und da war so, ja, aber wir machen ja Motorsport. Ich so, ja, ihr macht Motorsport. Aber dafür, ihr müsst verstehen, Motorsport kommt Mercedes an, legt 3 Millionen hin und hat 6 Autos hingestellt. Macht ihr das im Simracing?
Nee. Wahrscheinlich nicht.
Ja, im Simracing sagt ihr macht eine Challenge und sagt, da sollen alle hinkommen. Also die nutzen, also die wollten halt die Fahrer als Plattform nutzen. Aber es muss halt genau andersrum sein. So wie es Porsche hier macht. Porsche stellt sich hin als Plattform, um die Fahrer zu promoten. Weil am Ende muss man es so sehen wie Counter-Strike, LOL und so. Da sind die Fahrer, oder die Teilnehmer, die Sportler, die sind Helden.
Ja.
Und mit Helden verkaufst du. Weil Helden
Emotionen
bringen. Und so muss das halt auch hier funktionieren. Und ich meine, jeder, der iRacing kennt, der kennt Martin Krünke, kennt Gregor Hutto, der kennt Mitchell de Jong, der
Benecke,
Super Jobs, man kann die Liste weiterführen.
Ja.
Und die sind halt bekannt, weil die auf der Plattform iRacing fahren. Und deswegen funktioniert iRacing.
Ja. Und jetzt so haben die halt noch Glück, dass ein Verstappen und Norris Luft
gewittert
haben. Ja, und dann noch erfolgreich unterwegs sind.
Ja, richtig.
Und dann setzt sich ein Van der Laden bei Sky hin, erzählt, dass sie gewonnen haben. Also dann nochmal.
Ja,
ne?
Siehst du, das ist halt auch Backchanneling. Ne? Also das, dadurch, dass die das machen, sehen andere, auch jetzt, wenn es ein YouTuber ist.
Wobei, man sollte YouTuber auch nicht unterschätzen,
ja,
bitte.
Ja, genau, Entschuldigung. Das war jetzt nicht böse gemeint, sorry. Bitte kein Hate und so, kein Shitstorm. Nein, also man sieht halt, dass es dann auch ein Thema wird und halt auch so Momentum gewinnt und vor allen Dingen auch Seriosität.
Ja.
Ich meine, früher wurde man halt mega belächelt, wenn man das gemacht hat. Als ich meiner Freundin erzählt habe, ich will mir einen Triple Screen Simulator bauen, der 1,60 Meter mal 1,80 Meter so auch in der Wohnung wegnimmt, dachte ich so, klar, habe ich dann geschafft. War viel Überredung, aber ja. Und das gewinnt halt heutzutage so krass an Seriosität und man sieht auch, dass die Competition hier, das Geile ist hier bei uns, die Fahrer fahren auf der Strecke gegeneinander, aber abends treffen wir uns im Hotel, schnacken, quatschen, so Petrolhead-Gespräche.
Ja.
Und das ist halt wirklich schön, dass das noch immer so ist halt, weil ich glaube, sobald das anfängt, so dass die Fahrer auch abseits nicht mehr miteinander sprechen, geht halt sehr viel von diesem Flair, was Simracing hat, halt verloren. Weil es halt,
es gibt keinen Hate wie in anderen E-Sports-Bereichen.
Genau.
Also gibt es vielleicht schon, aber nicht in dem riesen Ausmaß.
Ja, genau. Es wird halt nicht Fanbase mobilisiert, um andere irgendwie runterzumachen oder so. Und das ist halt ganz schön. Und es ist jetzt nicht, dass Leute sagen, ja, es gibt ja keine Fanbase, weil man muss mal auf Twitter gucken, was heute beim Rennen abgegangen ist. Beim Start-Crash zum Beispiel. Da hast du Fanbase gesehen. Wo auf einmal, ja, der hat das falsch gemacht, der hat das. Aber das war doch so und so. Aber es war nie, dass irgendwer irgendwen beleidigt hat oder so. Es waren einfach nur ganz krass geile Argumente oder so einfach, ja, wo sich Leute ausgetauscht haben. Und das ist halt super, dass das so passiert. Und ein gutes Zeichen für den Sport auch.
Was auch noch hinzukommt, Formel 1, das ja in Deutschland vielleicht nicht so mehr beliebt, aber weltweit glaube ich immer, oder ist es einfach noch die größte Marke.
Ja, auf jeden Fall.
Punkt, fertig, aus, egal wie die Rennen sind.
Ja.
Und selbst da, bei diesem Hochtechnologisierten sagt man, hey, wir lassen zwischen den Trainings, zwischen den Sessions die Daten rüber ins Werk fliegen, senden,
ja,
fahren
und
dann
von
da auf
Simulatorfahrern weitermachen.
Genau, dann fährt der Simulatorfahrer ein paar Runden und schickt dann die Daten wieder rüber.
Ein paar Runden ist gut. Ocon hat gestern einen Screenshot bei Twitter hochgeladen, der ist von Freitag zu Samstag 150 Runden Spa gefahren. Musst du überlegen, 150 Runden. Und die Runde ist dann 1 Minute 41 bis 47 lang, je nachdem ob Quali oder so.
Und das ist ja auch anstrengend, weil die haben ja nicht so einen Simulator wie wir haben, sondern die haben halt einen richtigen Simulator.
Die haben halt einfach so einen fetten Hexapod mit einem echten Cockpit drauf und so. Und also, und da sind die Simulatordaten so gut, dass die es halt wirklich zurückschicken. Und es halt passt. Ne? Also, das zeigt halt nur, wie weit das alles noch kommen kann. Und es ist halt, das ist High-End. Und High-End rutscht immer runter im Consumermarkt irgendwann über die Zeit. Dann weißt du auch, wo unsere Simulationen hingehen werden. Und das ist halt einfach ganz geil zu sehen eigentlich.
Ich hoffe es.
Ja, und was ich vorhin sagen wollte, ich war ja vor ein paar Wochen auf dem Kartrennen und ich hatte auch ein Gespräch mit jemandem von Porsche, der Instruktor dort ist. Und wir haben so nur gleichzeitig sozusagen beide die gleiche Beobachtung gemacht. Ne? Wenn man sich so guckt, das Kart, was wir so bauen für Langstrecke, das kostet nur 5.000 Euro.
Nur?
Ja. Ja, also Entschuldigung, dass ich jetzt nur sage, es soll jetzt
aber für ein Kart, ja, ja.
Genau, und du kannst aber für ein Schaltkart zum Beispiel mit 125 Kubik und 6 Gängen und so, kannst du 13.000 Euro hinblättern. Ne? Und du bist dann auch immer nicht, wo, ja, ne? Es geht immer höher weiter. Ja, aber was kannst du für 5.000 Euro kaufen, einen Simulator? Und dann hast du genau die gleiche Zeit, die du investieren kannst, ohne dass du zur Rennstrecke fahren musst, 100 Euro ausgibst für ein Tagesticket mit Benzin, 200 Euro für Reifen, bla 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 bla, diesen Rattenschwanz. Dann hast du schon deinen ganzen iRacing-Content mal ganz schnell bezahlt übrigens.
Der damals auch günstiger war.
Das der damals auch günstiger war, ja. Gott hab ihn selig, den guten iRacing-Content, der günstig war. Ja, und du hast viel mehr Tracktime, du kannst viel mehr trainieren, du kannst viel tiefer trainieren noch, weil du hast ja auch durch VRS die Möglichkeit, dich gegen andere Fahrer zu vergleichen. Und als ich mit dem von Porsche gesprochen habe, dem Instruktor, meinte, ja guck mal, es gibt sowas wie VRS, mach die Seite auf und er guckt mich so an, wie, da scheren andere Fahrer ihre Telemetrie mit dir? Ich so, ja. Und du kannst halt alles 1:1 einsehen mit Daten und so. Und da scheren tausende von Fahrern ihre Daten. Ja, im echten Motorsport machen es genau vielleicht zwei. Dein Teamkollege und du. Ne? Und der hat dann auch so, der ist halt ein bisschen älter und der hat aber gar nicht diesen Approach gehabt, so von wegen, ja, erzähl mir mal jetzt, was das ist, so diese Spielerei hier. Der ist bei uns im Simulator gefahren, ausgeschieden und gesagt hat, Alter, das braucht man, meinte er. Also, das war seine erste Aussage. Dann habe ich ihm das auch alles mit Motec gezeigt und so. Und die sind alle da auch voll hinter mittlerweile.
Das ist sehr cool. Ja. Hast du was mitgenommen aus der, also nochmal zurück, ja, ja, zur GT Academy?
Ja.
Abgesehen von dieser riesen Erfahrung, die du da mitgenommen hast, hast du da irgendwas für den Simracing-Bereich nochmal mitnehmen können? Oh, hier wird gerade alles auseinandergeräumt.
Ja, so war das vorweg. Ja, was ich mitgenommen habe, du, neben mega geilen Erfahrungen, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe, also ich bin Panzer gefahren, ich bin Rallye gefahren. Also ich muss mir überlegen, Deutscher ist Panzer in England gefahren, das passt irgendwie nicht ganz so. Ich bin Caterham gefahren. Wenn ihr jemals Caterham fahren dürft, ne, sagt niemals nein. Das ist das geilste Auto, was man fahren kann, um Spaß zu haben.
Wieso?
Zu viel Leistung, zu wenig Gewicht und Heckantrieb. Einfach nicht saugeil.
Also man muss fahren können?
Nee, es ist auch Kartlenkung, okay. Also 1:1 fast. Und dementsprechend macht das Auto einfach unendlich viel Spaß. Wir haben es zum Driften benutzt und so. Saugeil. Einfach Driving Machine hoch 10. Aber ich muss ehrlich sagen, neben den Sachen, die mir die Instruktoren und die Ingenieure dort gezeigt haben, an der Telemetrie, was du rausholen kannst überhaupt beim Fahren. Geht die Kamera gleich nochmal aus?
Okay. Sollen wir nochmal neu starten vorher?
Ja, genau. Starten wir kurz mal neu, bevor wir jetzt die letzten 10 Minuten nicht mehr drauf haben. Außerdem kann ich dann auch trinken.
So. So, sie läuft wieder.
Okay. Was ich außer diesen ganzen Telemetrie-Sachen, die sie mir gesagt haben und wie man gucken muss und so mitgenommen habe, ist, die haben halt sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass sie uns mental Handzeug mitgeben, dass überhaupt mit dieser Challenge da klar zu kommen. Weil du musst dir ja vorstellen, du wusstest nie, wann einer rausfliegt. Also war alles, was du machst, dein letztes Mal.
Stimmt.
Und es ist halt mega viel Druck. Ne? Und ich saß einmal auf diesem Hotseat und ich wusste nachdem, obwohl ich auf dem Hotseat saß, ey, kein Bock. Ich will da nicht mehr drauf sitzen. Danach war auch für mich on fire einfach alles. Weil dann war so, wenn du es kacke machst und rausfliegst, ist es halt so. Aber wenn, immer 100%. Und ich habe halt da einfach so gelernt, dass diese mentale Einstellung, ne?
Das Mindset, das Berühmte.
Ja, genau, wirklich. Und da ganz viele belächeln halt immer einen, wenn du sagst so, ey, ganz ehrlich, ne? Du, weißt du, du brauchst neben dem Fahrercoach einen Mentalcoach. Und das ist wirklich das A und O. Weil wenn du ins Auto einsteigst, richtig geile Laune hast und einsteigst, du bist 2 Zehntel schneller. Weil du einfach diese Anstrengung nimmst du nicht als Anstrengung wahr, weil du einfach glücklich bist. Weil du in dir zufrieden bist und vor allen Dingen nicht an dir zweifelst.
Aber das ist ja nicht im Auto so, das ist ja generell so.
Ja, genau. Aber bloß im Auto sind halt die Nuancen halt deutlich stärker, weil die ganze Arbeit, die man macht, halt so präzise ist. Wenn du dir überlegst, ne, du fährst halt 10 Runden in 1/10 oder 2, das kriegen die Jungs ja alle hin. was ist eine Zehnte? Ey? Das ist ein Augenschlag. Und die fahren 10 Runden in dieser Karenz. Ne? Das heißt, die machen jede Kurve gleich.
Ja, es ist.
Und wenn du in dieser Arbeit durch Mindset eine Zehnte rausholst, fahr mal eine Zehnte schneller, wenn du am Limit bist. Das ist halt Goliath-Arbeit. Und so hast du so einen Coach, der dich vorbereitet. Und das haben sie alles mir alles mitgegeben und gesagt, so, ja, geht mal an die Sachen so ran, versucht euch nicht zu viel Druck zu machen. Dann nimmt ihr euch weiter auf, oder?
Ja, ja, hoffe ich.
Ja, ja.
Bild ist nämlich ausgegangen. Ja, ja, er nimmt weiter auf.
Gute Technik.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Und die haben, geht locker an die Sache. Ihr wisst, ihr werdet beobachtet, aber
ja.
Ja, versucht so entspannt wie möglich an die Sache ranzugehen, weil ihr sollt das hier auch mitnehmen als Erfahrung. Und du bist zur Erfahrung nur offen, wenn du halt auch dich nicht durch Druck verschließt. Und das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Und seitdem, immer wenn ich irgendwas mache, ne, also ich meine, ich komme als Instruktor auf neue Strecken, wo ich so sage, ja, gut, gib mir mal ein Auto kurz. Wobei ich mich mittlerweile, dadurch, dass iRacing ein gutes Portfolio hat und andere Simulationen auch, mega viel vorbereite auf den Strecken und dann Onboards gucke und alles, wenn ich die Strecke noch nicht kenne. Aber ich komme halt hin und mache mir keinen Druck. Ich weiß, das wird was von mir verlangt, ob es jetzt im Simracing ist oder auf der Arbeit und so, oder als Instruktor. Ich weiß, das wird was von mir verlangt, aber ich kann es nur so gut machen, wie ich es machen kann. Und wenn du mit so einem Setting rangehst, dann gelingt das auch. Weil du darfst dich halt nicht negativ, sobald du sagst, ich kann das nicht, es wird schwierig, du kriegst halt so einen Negativ-Spin. Und das war auch bei uns im Team mit Core Motorsports mir super wichtig, dass wir halt immer so ein positives Grundlevel haben. Klar, wenn du so eine Bob-Entscheidung hast, dass das Auto schwerer wird, klar hast du erstmal keinen Bock, weil deine ganze Arbeit am Setup so eingebrochen ist und so. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so, ey, einmal in der Woche gibt es kein Simracing. Da gibt es Geballer. Ja, dann haben wir Rainbow Six gespielt und so.
Teambuilding
halt im Grunde, ja. Ne? Also so. Und andere Sachen gemacht, Wreckfest gefahren und sowas. Halt. Einfach sich mal gegenseitig weghauen und so. Und es hat wirklich mega geholfen, weil wir so ein gutes Team von der Dynamik geworden sind, dass keiner war sauer, wenn er gesagt hat, ja, du fährst mal jetzt den letzten Stint nicht, sondern der andere fährt. Weil man sich nicht als Person gesehen hat, sondern als Teil des Ganzen. Und okay. Wir haben ja auch krasse Rückschläge teilweise gehabt in der MOE, im Rennen voll abgeschossen worden auf P2. Und da haben wir so viel Energie und Zeit reingesteckt. Ne? Und dann wirst du in der 18. Stunde auf P2 abgeschossen. Ne? Kannst dir vorstellen, wie deine Laune von so erstmal
runtergeht, ja.
Besser als der Telekom-Kurs an der Börse runtergeht. so einmal durch den Boden und wieder, ja, und dann sitzt du da so und so, ja, fuck, ne? Ja, und dann, das in der Busstop-Chicane passiert und Las Sos, waren wir so, okay, weiter.
Einfach
keep,
durch.
Keep going, Alter. Fahr. Und ja, nach 4 Stops hatten wir keinen Schaden mehr, weil das halt in der Zeit repariert wurde. Wir haben kaum Zeit verloren, weil der Fahrer sich dann halt auch nicht darauf, er war so, ja, es ist was kaputt. Ich so, ey, get over it, ne? Du musst halt fahren.
Ja.
Ne? Jetzt adaptier dich dran und dann hat er halt 3 Runden rumgeflennt, typisch Fahrer halt. Ich war ja Teamchef, kann man ja sagen. So. Typisch Fahrer flennt hier nur rum. ja, und irgendwie nach der 4. Runde, ja, 2 Zehntel langsamer als vorher. Und dann steigt Nils halt so aus und Nils war immer so voll meckern und so, ach, voll Scheiße. Da. Und ich zeig ihm so Delta zu dem hinter uns. Ja, guck mal, das war der Unfall, das waren deine 3 Runden. Ja, und dann ist das Delta wieder auf Minus gegangen. Also für uns besser. Ja. Was? Ich so, ja. Und das ist so dieses Mindset halt, das ist halt das A und O. Und ich war ja gestern, wie gesagt, drüben, also im Sim Village würde ich schon fast nennen.
Okay.
Weil da sitzen sie ja alle.
Ja,
im Lindner Hotel Park.
Ja, in diesem Park.
Und
da geht es immer richtig rund, zumindest die letzten Jahre ging es
jetzt nicht mehr so. Ich war gestern da,
AD.
22 Uhr, alle Fahrer weg. Alle schon pennen.
Ja, es wird professioneller.
Ja, ja,
das ist echt merkt voll, man, ne?
Ja, und ich saß dann mit Carsten Filmer vom Fleetec da und wir so, ja, gut. Noch ein Bier?
Ja.
Ja, aber ich finde das total schön, weil es ist halt so, ich habe es halt ganz am Anfang mitgekriegt, wie es mit LFS war, dann die Pause. Und in der Pause hat ja auch Race 07, Simbim, heute Race Room so viel gemacht. Und dann kommst du so zurück und steigst wieder ein und siehst es halt. wirklich langsam progressiv hochgeht. Und nächstes Jahr soll ja Nesca und iRacing richtig groß werden. Sind ja jetzt schon groß im Fernsehen.
Ja, eben, sind jetzt schon groß.
Und
wir in Deutschland mit der Serie, die ich casten darf. Dann haben wir ja die Amis, die da richtig auch Preisgeld
raus haben. Ja, du bist ja beim Audi A8 Cup, ne?
Nee, ich bin bei dem Motorvision TV.
Ja, Entschuldigung, ja.
Bei dem Nesca. Alles gut.
Ja, shame on me.
Den Audi Cup, den macht der Kollege.
Ja. Ja, aber du siehst halt, es geht halt in die Richtung und es ist halt voll schön zu sehen, dass du ein Teil davon bist oder warst. Und wenn du wieder mit reinkommst, dass die gleichen Leute da sind, deswegen ist es ja so.
Zumindest auch ein Teil der gleichen.
Ja, aber oder es ist einfach noch mehr geworden sind. Und das ist halt einfach so ein progressives Ding, dass sich was weiterentwickelt. Und meiner Meinung nach auch ziemlich stark in die richtige Richtung geht. Und auch gerade durch Partner wie Porsche wirklich so einen Spin kriegt, dass das auch wirklich groß werden kann.
Was ist deiner Meinung nach so dieser Key Point für ein erfolgreiches Team, für einen Team-Captain? Was muss der mitbringen, dass...
Oh.
Ja, wenn du hast es.
Ja, das ist,
weil wir haben ja viele Teams, die so... Ich will nicht... Ja, man muss immer aufpassen, was man sagt. Ne? Also die so schwimmen, von der Leistung her richtig gut sein könnten. Oder noch, die können in einer ganz anderen Sphäre fahren, wenn sie sich anders organisieren, wenn da jemand dahinter stecken würde.
Ja, genau. Also man muss eigentlich ganz klar sagen, wenn du einen Teammanager hast, dann sollte der auch nichts anderes machen. Also wir haben aus dem Realen, habe ich die Erfahrung drüber genommen, du hast einen Mechaniker, du hast einen Fahrer, du hast einen Teammanager, du hast einen Ingenieur. Jeder ist Profi in seinem Bereich.
Ja.
Dann lass die doch bitte auch da Profi sein. Ja? Also ein Teammanager, der zum Ingenieur geht und sagt, du machst deine Arbeit scheiße, läuft halt schlecht, weil der hat keine Lust dann mehr. Und dann
Motivation.
Genau. Und die Fahrer sind halt sowieso Fahrer. Fahrer können auf jeden Fall mal eins. Wenn sie auf Pol stehen, sind sie die besten Rennfahrer der Welt. Auf jeden. Wenn sie auf P10 stehen, haben sie das Auto richtig, diese Scheißkarre, richtig gut auf P10 gesetzt. Und wenn es P20 war, ist halt voll ein Scheißauto eigentlich. Und
ja,
war heute auch total scheiße. Die Pace war nicht da. Nein, Quatsch.
Aber so ist es halt wirklich.
Ja, so ist es halt wirklich. Und also ganz wichtig ist, Teamdynamiken zu erkennen. Man muss wirklich, du wirst in einem Team immer Leute haben, die sich sympathischer sind. Das kannst du einfach nicht vermeiden, das ist halt einfach so.
Ja.
Aber du musst halt dein Team zusammenhalten einfach. Dass jeder mit jedem spricht und auch Konflikte sein lassen. Die müssen auch mal, es muss mal Reibung untereinander geben. Aber du musst die auch wieder einfangen und dass die auch wieder miteinander reden einfach. Weil es ist halt schon ein sehr enges Geflecht, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt. Weil meistens trainierst du zusammen, meistens machst du das Setup zusammen, weil du auch beraten musst und so. Da verbringst du schnell mit deinen Teamkollegen, wie mit deinen Arbeitskollegen eigentlich, so 10 Stunden zusammen in der Woche. Und das darf man nicht unterschätzen. Also und gerade wenn sich Dynamiken bilden, wo nur 2, 4 miteinander machen, musst du das aufbrechen. Weil das so Abkapseln sind nie gut. Da musst du gut drauf achten. Deswegen haben wir diesen Game Day immer gemacht, weil das bringt halt alle wieder zusammen, weil alle zusammen Counter-Strike spielen, Rainbow Six oder irgendwas anderes. Oder auch andere Teams dazukommen.
Ja.
Ja, Martin Krünkel kann ganz gut Rainbow Six spielen.
Ja, war der gut da drin,
ja,
gut drin.
Die Maschine.
Ja, die Karriere nach der Karriere.
Headshot-Maschine.
Wobei er da, glaube ich, zu alt für ist, oder? Normalerweise sind die E-Sportler.
Ja, Counter-Strike sind ja alle jung.
Ich habe da einen Bericht gehört, war ganz interessant, oder gesehen, dass sie ja nur so jung sind, weil die in einem gewissen Alter noch diese Verbindung, diese kognitiven Verbindungen im Gehirn entsprechend entwickeln können. Und ab einem gewissen Alter nimmt es ab, so ab 25. Und dann wirst du zu langsam. Und deshalb kannst du ab einem gewissen Level nicht mehr bei solchen Spielen obere...
Ja, Motorsport ist ja zum Glück, da siehst du so einen Frank Bieler oder sonst was alles, die dann auf einmal hier das 24er gewinnen. Ja?
Genau.
Läuft.
Sim Racing ist ja auch so, dass da auch nicht der 25-Jährige dann nicht mehr der Profi sein kann.
Ja.
Da liegt es dann mehr an der Zeit meistens.
Genau, die Zeit, die du
reinstecken
kannst. Aber das ändert sich ja gerade durch solche Sachen, wo es Firmen gibt, die Geld reinstecken und locken.
Wie findest du diesen Punkt, wenn Teams oder wenn Fahrer in den Teams sehr, sehr viele verschiedene Simulationen fahren müssen? Hältst du nichts von, ne?
Halte ich nichts von.
Also ich bin der Meinung, 2 sind okay, weil 2 da kannst du noch switchen.
Aber jetzt kommt es drauf an. Ich würde immer den Fokus setzen auf die Simulation, wo das beste Coverage ist. Weil am Ende, du musst was viele vergessen auch in einem Simracing-Team ist, du bist eine Marke. Du hast ein eigenes Logo, du hast eine Homepage, du hast Fahrer, Mitarbeiter im Grunde. Du bist eine Marke, du bist ein Brand. Und dein Brand funktioniert am besten, wenn das gezeigt wird. Und da hilft es dir nicht, in einem Stream zu fahren, wo 10 Leute zugucken und du für die Statistik alle Rennen gewinnst. Viel geiler ist es, ein Runner-Up zu sein, in einer Serie, wo es halt richtig hart ist und sich sukzessive hochzukämpfen, ja. Weil dann baust du auch eine Fanbase auf. Und du kannst dich nur hochkämpfen, wenn du dich spezialisierst. Und wir haben es am Anfang auch versucht, R-Factor und iRacing. Aber der Fahrstil in iRacing ist so unterschiedlich zu dem alten R-Factor.
Zu dem alten, ja.
Ja, dass wir gesagt haben, nee, kannst du vergessen.
Ja, das Neue ist richtig gut geworden. Also das GT3, ich hatte das Gefühl, ich war iRacing.
Ja, du kannst gerne mal nachher zu Siefert gehen.
Ja, haben die R-Factor 2?
Die sind mit R-Factor 2 auf dem Stand. Und die haben den neuen Porsche Cup und ihre neue... R-Factor 2 hat seit heute eine Nordschleifen-Version GP. Nürburgring-Version GP, Entschuldigung. Und eine Nordschleifen-Version. Und ich habe die vorhin gesehen. War schon gut.
Ja, die machen auch richtig gut. Wobei ich glaube, da wird demnächst noch mal mehr kommen. Also ich glaube, die liefern jetzt viel Content, aber ich könnte mir vorstellen, weil es ist halt eine andere, also eigentlich, dieses schöne Wort, eigentlich sollte man eigentlich ja nicht sagen, eigentlich, ne?
Ja, ja.
aber alle Simulationen basieren auf einer ziemlich alten Engine.
Ja.
Und da muss irgendwann was Neues kommen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich jetzt noch jahrelang so weiterentwickelt. Gut, R-Factor hat halt das gute Konzept mit diesem Business.
Es gibt R-Factor Pro, genau.
Genau. Wo dann die Hersteller ein bisschen was machen können, aber trink ruhig.
Ja, ich sag's mal so ganz ehrlich, R-Factor hat es verpennt, meiner Meinung nach, modern zu werden, aber sie sind aufgewacht. Und das 24er zum Beispiel mit Redline und so war schon mal ein krasses Ausrufezeichen für mich persönlich, weil sie gezeigt haben, sie wollen es, richtig, aber
ja.
Die hätten ja auch so halbgare Schritte machen können, ne? Nein, die haben gesagt, wir machen 24er und wenn das nicht läuft, dann läuft das nicht. Aber wir machen es. Wir committen uns auch öffentlich eventuell ins Messer zu rennen. Ne? Und das finde ich schon mal sehr respektabel. Dann haben sie den Content jetzt, der Porsche Cup, das soll richtig gut sein. Ich freue mich schon darauf, den wirklich zu fahren. Und World Fastest Gamer.
Stimmt, ja.
Aston Martin wäre nicht zu R-Factor 2 gegangen, wenn sie wenn sie nicht überzeugt davon werden. Und ich habe vorhin auch zwei Leute kennengelernt von dem Programm.
Okay.
Und das hat alles mega Hand und Fuß. Und
ja, das ist auch, Entschuldigung, dass ich schon unterbreche, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, was viele so ein bisschen hinten runterschieben. Gerade auch wenn du ein Team mit realem Motorsport-Background hast, die Langfristigkeit. Es geht nicht darum, einfach schnell ein Team zu machen und sagen, okay, wir fahren, sondern es geht darum, halt was mit Konzept langfristig aufzubauen. Das hatten wir ja eben schon bei den Brands, die einsteigen im Simracing, aber es geht halt auch um die Teams generell.
Genau, die Langfristigkeit,
das muss halt langfristig sein. Wenn du ein Konzept hast, was nur ein Jahr geht oder zwei Jahre, ist zu kurz. Ja. Du musst was über 3, 4 bis 5 Jahre aufbauen.
Alleine schon, guck mal, wir haben ein Jahr gebraucht, um in iRacing klarzukommen. Und dann haben wir ein weiteres Jahr gebraucht, um an die Spitze ranzukommen. Und im dritten Jahr sind wir WCS-Spitze gefahren. Und da waren, sag ich mal, wenn ich mein Team so zurückdenke, wir waren voll die Freaks. Ja. Wir haben alles Mindset hatten, wir wollten. Und das war das beste Mindset, was wir konnten. Wir haben so viel Zeit reingesteckt, wie wir hatten. Und das wirst du auch durch Know-how zu kaufen, nicht einfach hinkriegen.
Glaubst du, da wird sich noch einiges tun, dass dann irgendwann die Teams auch anfangen, so ein bisschen das Mindset-Thema viel mehr zu fokussieren und zu sagen, hey, wenn wir das machen, sind wir einfach besser. Ne? Also wenn wir schon, weil das fängt ja schon im privaten Leben an, wenn du einfach anders mit einer Einstellung an die Sachen rangehst, du kannst das eine grün sehen oder das klassische Beispiel mit dem Glas, wobei das eigentlich schon ein blödes Beispiel ist. Aber du kannst die Dinge halt von 2 bis 3 verschiedenen Gesichtspunkten sehen. Du schläfst eine Nacht drüber und am nächsten Morgen merkst du eigentlich,
ganz anders.
Hey, so schlimm war das eigentlich gar nicht. Was habe ich mich da aufgeregt?
Also ich kann sagen, dass wir das auf jeden Fall machen werden.
Ja?
Ja.
Finde ich sau cool.
Weil wir haben E-Sports-Partner bei uns mit drin, die sowas hauptsächlich machen. Und als ich mit dem Thorsten Schwarz, der ist der CEO von den MyDays Erlebniswerken, über die Sache gesponnen habe, Also man muss sehen, wir haben letztes Jahr angefangen darüber zu sponnen, so ein Sim-Racing-Team zu machen. Ja,
er war ja auch ganz begeistert, ich war ja auch bei ihm, ja. Da hat er schon geschwärmt. Ja.
Ja, genau. Und wir haben bei der Eröffnung, da war ja JP und sowas halt auch alles. Und am Abend, das war eine tolle Veranstaltung, saßen wir halt da an der Hotelbar und haben drüber gesponnen halt so einfach so. Ne? Und irgendwie nach einem halben Jahr meinte er so, ja, und irgendwie habe ich voll Lust selbst zu fahren, ich habe aber gar keine Zeit, also muss ungefähr fahren. Ja, und dann sind wir jetzt ganz aktiv geworden, Anfang des Jahres, und haben gesagt, wir lassen mal jetzt das anfangen zu planen und alles. Und da war, und da muss ich auch sagen, bin ich mega dankbar für das Vertrauen. Er war so, was brauchst du? Nicht, guck mal, wir machen das so, sondern er ist zu mir gekommen und hat gesagt, was brauchst du, was denkst du, brauchen wir, damit wir erfolgreich sein können.
Wieder das Thema Know-how aus der Szene.
Ja, und da habe ich gesagt, vor allem eins, Zeit.
Ja.
Ja, weil viele kommen und sagen, ja, das muss in einem Jahr funktionieren. Da sage ich dir, du kannst keinen in einem Jahr zwingen, Profi zu werden.
Nee.
Das schafft er nicht, weil du ihn zwingst, sondern das schafft er, weil er A, das will und den Enthusiasmus dafür hat. Ne? Und ja, und deswegen ist auch die Sim Racing Competition bei uns so ein bisschen angelegt, dass es nicht so ist, dass du es automatisch, wenn du gut Sim Racing fahren kannst, schaffst oder sehr weit vorne bist, sondern du musst ein bisschen Commitment zeigen. Dass du so gleich vornherein, sag ich mal, die Leute aussortierst, denen das sowieso nicht ernst ist.
Also du willst Leute haben, die Bock drauf haben?
Ja klar, weil ich ja auch selbst Bock drauf habe. Und ich werde ja auch selbst fahren, auch wenn ich das, was ich vorhin gesagt habe, damit dann nicht ganz so seriös darstelle. Aber ich habe noch jemanden, also ich werde nicht alleine sein in dem Management. Ich werde das sportliche Management übernehmen und es gibt jemanden, der mir das organisatorische Daily Business
ganz wichtig.
Wie Transfer und Events und sowas alles. Weil da muss ich auch ehrlich sagen, ich komme aus der IT, das ist nicht mein Bereich.
Jeder hat seine Stärken.
Motorsport. Ich kann dir alles sagen, warum der Fahrer jetzt 2 Zehntel langsamer ist, aber ich kann dir nicht sagen, wie wir am besten irgendein Event planen. Ja, also
ja.
Von daher haben wir uns da auch Leute rangeholt und ich freue mich schon drauf, gerade weil wir dann auch das, was wir am meisten gesponnen haben, die Competition, sozusagen die letzten Top 10, mit einem echten Track Day zu beenden, wo die dann den echten Autos zeigen können, was sie auch können. Bei Audi. Das musste ich jetzt sagen, das ist toll.
ist auch eine coole Sache.
Nee, weil wirklich Audi, wir sind zu denen gekommen und haben gesagt, wir wollen das bei euch machen, weil wir haben ja auch von denen
den Simulator
gekriegt.
Ja.
Und die waren, okay, wann? Und ich weiß aus der Erfahrung, dass Automobilhersteller immer eine gewisse Trägheit haben. Das sind halt große Entscheidungsapparate. Und fand umso besser, dass die Entscheidung so wann war. Fand ich super. Und warum? Ich werde mich jetzt, glaube ich, zum 10. Mal wiederholen. Es zeigt einfach, dass dieses ganze Sim-Racing-Thema an einem Ernsthaftigkeitsgrad gewonnen hat in den letzten 2 Jahren, der einfach nicht wegzuargumentieren ist. Und die Leute, die sagen, das ist Quatsch, dass Sim-Racing nichts bringt, die haben einfach null Plan.
Ja, oder Angst.
Ja,
vielleicht haben die auch Angst, dass...
Sie denken, es nimmt sich was weg.
Ja,
aber es unterstützt sich, das ist eine Synergie.
Ja, es wird eine Koexistenz sein.
Ja, richtig. Ja,
bin ich davon überzeugt. Ja, aber, ja. Und dann gibt es ja nochmal, das hatte ich ja in einem anderen Podcast, dieses Thema, bin ich Motorsport-Fan oder bin ich Racing-Fan? Weil Racing habe ich auch in anderen Rennszenen, Formel E zum Beispiel, und zwar richtig geiles Racing. Im Sim-Racing habe ich richtig geiles Racing.
Richtig.
Ist aber kein Motorgeräuschesport. Weißt du?
Ja, aber guck mal, unter Motorsport, also Motorsport fasst sich für mich zusammen, dass es ein Team gibt, das mit einer Maschine auf der Rennstrecke fährt.
Ja.
Und mir ist scheißegal, ich weiß, dass Sound geil ist und mir gefällt der Sound von den alten Formel 1 Autos auch besser. Aber am Ende, wenn du dich reinsetzt und selbst fährst, wenn du in der Box stehst, auf die Laptime guckst und siehst, was dein Fahrer macht, ist es scheißegal, ob das Ding Sound macht, ob das mit einem Laser, also mit einer Turbine fährt oder sonst was. Weil diese Emotion, der Ehrgeiz, der dich packt und dieses Commitment, was du dahinter hast, dass dein Fahrer mit dem Produkt von euch oder von uns fährt, das ist Motorsport. Und Sound gehört dazu, bestimmt, aber die Zeiten ändern sich. Und man muss halt auch einfach offen sein für Veränderungen, weil wenn du nicht offen bist für Veränderungen, wirst du auch nie an die Spitze kommen, weil du nie was ausprobierst. Du musst Sachen ausprobieren und wenn, wie es halt auf der Strecke ist. du musst auch mal eine andere Linie fahren, um zu gucken, ob es schnell ist. Und das ist halt in jedem Bereich so.
Kannst aber auch auf die Simracing-Teams münden. Die müssen halt auch mal was ausprobieren.
Ja, natürlich. Ja? Also da fängt es ja von den Simulatoren an, bis alternative Trainingsweisen und sowas halt alles. Ne? Also
regelmäßige Trainings. Ja, ich finde, dieses Lokale halt hat auch einen sehr großen Vorteil. Ihr könnt halt sagen, okay, hey, wir haben unsere Trainingszeiten beispielsweise. Ja. Klassischer Sport, dienstags, donnerstags, freitags, weiß ich. Ne?
Richtig, das schafft auch eine gewisse Professionalität und Ernsthaftigkeit.
Und wir trainieren halt einmal körperlichen Sport. Wir gehen laufen, wir gehen Fahrradfahren, wir gehen, was weiß ich, ne, ins Studio, machen Cardio, was weiß ich, was ich da brauche. Dann haben wir vielleicht einmal im Monat oder zweimal im Monat Mentaltraining.
Ja, genau.
Und wir trainieren Fahren und wir trainieren auch Analyse.
Ja, ja, weil vor das sind halt alles so Punkte. Auf die echte Weltstrecke.
Ja, ist halt geil.
Weil die kriegen ja auch die beiden Gewinner. Kriegen ja auch eine Fahrerlizenz.
Tatsächlich. Also Berlin-Brandenburg, ihr wisst Bescheid.
Go for it. Nur noch bis zum 7. übrigens. Also 7.9. Oder ja, ey, wir haben jetzt. Ja. Also ich manage ja auch den Instagram-Account ein bisschen mit. Und wir haben ja einen Radiopartner Energy Berlin. Ey, wir kriegen jeden Tag und hier und da. Und wie lange kann ich? Und voll, also wir haben sehr langsam gestartet. Feedback und so, und jetzt kriegen wir jeden Tag Nachrichten und so. Ich pflege ja auch die Tabelle und alles. Also am Anfang war es 3 Minuten Klicks und so. Jetzt habe ich mir ein Makro angelegt, was alles filtert und organisiert und so, weil ich kann nicht jeden Abend eine Stunde da sitzen und das alles eintragen halt. Ne?
Ja.
Und es ist total schön, das zu sehen, dass das funktioniert. Besonders in Berlin und Brandenburg. Weil, wenn man ehrlich ist, das Motorsport-Herz in Deutschland sitzt nicht in Berlin und Brandenburg. Das sitzt hier unten, das sitzt am Hockenheimring und bei den ganzen geilen, verrückten Fans im Sachsenring.
Ja. Und an den Rennstrecken halt, in denen.
Ja, wir haben doch die Lausitzring.
Ja.
Entschuldigung, ich lachen muss. Ich bin da öfter. Ja. Die Degra-Teststrecke übrigens, sollte man eher sagen als die Rennstrecke.
Ist ja nicht mehr.
Ja, leider. Ja, ja und. Es ist einfach ein tolles Thema und ich glaube auch dadurch, dass man sieht es ja auch, die Leute hören deinen Podcast und so, die würden deinen Podcast nicht hören, wenn das Thema nicht Relevanz hätte.
Apropos Podcast, gib mir mal eine Sekunde, ich gucke nochmal auf die Kamera,
ja,
weil wir sind schon wieder sehr weit.
Ja.
Sie und läuft noch und zwar haben wir noch, starte einfach nochmal neu. Wenn sie denn starten wollen würde. Ja, Dani, der mag nicht. Er hängt. Ich weiß jetzt nicht, was los ist. Ich weiß nicht, wie die Aufnahme gelaufen ist. Ansonsten muss ich da irgendwie improvisieren. Hauptsache, der Ton passt.
Genau. Hey, ich habe jetzt gerade schon von Nils Neujörg. Was war morgen mit dem Track Day?
Will er jetzt auch fahren?
Ja, wir kennen uns ja, wie gesagt, schon seit der ersten Klasse. Ich hatte ihm gleich den Floh in den Kopf gesetzt. Also ich meinte, ey, ich komme ja auch hierher. Lass mal zusammen beide die erste Runde Nordschleife fahren. Er so, ja, mit Privatauto geht nicht. Er hat halt so ein mega Vorteilschiff dabei von seinem Vater. Und ich habe einen Mietwagen.
Ja.
Und hier werden ja auch die Mietwagenkennzeichen abfotografiert und alles. Und ich so, ja, okay, dann müssen wir uns ein Auto mieten. Und dann erstmal so 2 Stunden Recherche, was für ein Auto brauchen wir. Was, Frontriebler, nee, Hecktriebler, was kostet das? Wie viele Runden und sonst was alles? Und ja, das wird auf jeden Fall, glaube ich, gerade jetzt auf jeden Fall passieren.
Okay. Ja, wir sind jetzt schon wieder.
Ja, wir sollten es langsam abappen lassen.
Weil sonst reden wir jetzt noch 2 Stunden, weil das haben wir das letzte Mal auch noch gemacht.
Vor allem fängt auch bald die Party an.
deshalb willst du doch gar nicht gehen. Nur wir müssen den Podcast abbrechen.
Ja, genau. Nein.
Also, ich danke
wir
dir.
Wir haben ja noch 4 Stunden, das passt ja alles noch. Nee, du, ich danke dir. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ist jetzt gar nicht so schade, dass es jetzt die erste Mal die Aufnahme nicht geklappt hat.
Windows, danke nochmal.
Ja, Windows, danke nochmal. Aber es ist halt auch geil, das Thema. Also wir hatten ja beide die Angst im Grunde, dass der Podcast jetzt irgendwie so aufgesetzt wird. Aber wir haben ja gar nicht genau das Gleiche besprochen wie beim ersten Mal.
Ja, komplett eigentlich. Also so ein paar Inhalte waren schon überschneidend.
Aber es ist halt schon wieder ein anderer Podcast. Von daher ist es ganz cool. Das ist authentisch ist einfach.
Ja, wir haben nämlich das letzte Mal dieses Thema Mindset noch viel, viel tiefer.
Ja, genau. Ja, aber das so, Entschuldigung, das lasse ich dir über. Du wolltest ja da sogar mal ein Thema drüber machen.
Genau, wenn wir da mal drüber reden sollen, weil du kommst ja aus dem Bereich, du hast das mitgemacht. ich beschäftige mich privat sehr viel damit. Ja. Können wir, wenn das von der Community gewünscht ist, auch mal gucken, dass wir das aufarbeiten und vielleicht irgendwas ausarbeiten für Simracing.
Ja, mal vielleicht gucken. Kriege ich ja auch die uns beraten, damit rein. Mal schauen. Ja.
Wenn es gewünscht ist, weil ja. Das wird dann wirklich was Neues wagen für viele.
Ja, und man kann was mitnehmen.
Ja.
Was man auch selbst auf sich beziehen kann und verändert.
Man kann da was mitnehmen. Danke dir, Dani. Dani Juicer, jetzt nochmal über
schon
eine Stunde, 14 Minuten zeigt er mir an.
Ohne Witz, ich habe ja noch nie einen Podcast aufgenommen, bevor wir das gemacht haben. Ich hätte mir nie gedacht, dass eine Stunde Quatsch so schnell vorbeigeht. Du hast so vor der Kamera und so. Ich meine, wir haben ja jetzt nicht reingeguckt und ich finde es auch irgendwie strange, wenn man so reingucken würde, so, hallo liebe Gäste, so Bibis YouTube-Blog. Ja, so. Nee, und es ist halt auch mega entspannt so mit dir. Also es ist halt auch nicht aufgesetzt und das finde ich ganz schön.
Ich danke dir. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann beim My Days Erlebniswerk nochmal. Ist ja nicht so weit.
Ich denke, es
nach Berlin. Auch, für mich.
Ja,
von Frankfurt.
Von Frankfurt kann man gut fliegen.
Ja, ich weiß ich.
Da werden
hallo, Umweltschutz und sowas. Später, ja.
Wenn wir das Simracing-Team haben. Ja, ich will nicht zu viel spoilern.
Ja, schauen wir.
Ganz ehrlich, Streaming wird da sein. Und mir war auch ein großes Anliegen, dass wir Community Days machen, wo wir dann Leute nehmen. Keine Profis, einfach Leute, die fahren. Und wir denen dann helfen. Also so sagen, guck mal hier, mach mal dies und das und so. Und einfach, weißt du, ich habe ja mein Wissen nicht gemacht, damit ich. Also ich habe mein Wissen und ich lasse mir das bezahlen auf den Rennstrecken.
Klar.
Weil ich muss es ja auch erarbeiten.
Know-how wird bezahlt. Fertig. Genau. Schluss aus.
Und weil es halt auch gefährlich ist, muss man auch am Ende sagen. Aber dieses ganze Simracing-Thema liegt mir jetzt so am Herzen, das soll so community-based sein, dass ich sage, hey, lasst uns mal einen Tag machen, helfen wir Leute. Ich meine, der Jan Seifert macht das auch. Der macht das halt so ein bisschen Self-Promotion-mäßig. Vollkommen okay, finde ich. Du, der ist ja auch Rennfahrer bei AMG und so, der hat ja auch ganz andere Aufträge als ich. Ich bin da sehr frei, was ich machen darf. Und da hatte ich auch so voll Bock auf Community-Sachen und so Leuten helfen, einfach denen ein bisschen zeigen, an die Hand nehmen. Gerade Simracing ist ja für Einsteiger mega schwer.
Ja.
Also iRacing, als du zum ersten Mal davor saß, Mama, was muss ich hier machen? Wie komme ich jetzt zum Test eigentlich? So klick, klack. Und einfach die Angst nehmen.
Ranführen an die Materie.
Genau, ranführen.
Also, Social Media, ganz wichtig, wo kann man dich finden?
Ja, Danny Juicer auf Instagram, Twitter. Ich könnte es jetzt buchstabieren, schreib es einfach am besten.
Ich schreibe es in die Shownotes.
Die Shownotes, weil mein Nachname ist ja so einfach zu schreiben,
ja.
Dass es komplizierter sein könnte.
Ja, genau so ist es.
Ansonsten auch, ganz ehrlich, wenn Leute irgendwie Bock haben, nochmal über das Thema zu quatschen oder mehr wissen wollen oder einfach reden wollen, ich habe nicht unbedingt immer viel Zeit, aber ich bin offen.
Sehr gut. Kann ich nur so bestätigen.
Ja.
Sehr, sehr angenehm.
Zwischen dem ersten Podcast und jetzt ja auch nochmal total viel gequatscht.
Gefühlt 4 Stunden.
Ja.
Also, es waren, glaube ich, 4 Stunden.
Ja, von daher ist, ja.
Sehr cool. Genau. Podcast bewerten bitte auf Spotify, auf...
What? Man kann... Yes. Wie, echt?
Ja klar, Spotify, iTunes und da kann man es bewerten. Vielen Dank, Dani Juicer.
Das mache ich jetzt erstmal. Mach die auch bitte.
Dani Juicer, vielen Volles Dank. Selling, und bis zum nächsten Podcast. Danke dir.
Jetzt echt?
Ja. Ich erzähle das nicht.